Meine Lieben, jedes Herz sehnt sich nach der Liebe Gottes. Als ich nach Bereznicki kam, war ich unterwegs mit dem Priester aus Perm. Da hatte ein polnischer Priester, Andreas, dort die Kirche wieder eröffnet, Pfarrei wieder neu aufgebaut, begründet und war so 6-mal im Jahr bereits damals vor dem Jahr 2000 in Bereznicki, hat so die Kontakte geknüpft und schon angefangen, langsam die Sakramente zu spenden. Und als unser Erzbischof, Tadeusz Kondrusiewicz, damals mich erlebt hat, da bin ich angekommen in Moskau, hat er eben gebeten, wir sollen 2 Städte anschauen, Bereznicki und Kirov. Aber er hat schon gesagt, als in Bereznicki, wo er da war, 1998, 2 Jahre vor meiner Ankunft, und da Firmung gespendet hat, da haben eben diese Babuschkas sich versammelt, zum Ausdruck gebracht, sie verstehen diesen polnischen Priester in der Beichte nicht und er versteht sie nicht. Sie hatten ja keine Schulausbildung, sie kannten Russisch so schlecht, dass sie sich nicht so ausdrücken konnten, dass er hat auch ja erst Russisch gelernt, verstanden hätte. Also sie möchten gern einen Priester, der Deutsch spricht. Und der Bischof hat gesagt, ich soll mich an diesen Priester, den polnischen Priester Andreas, wenden und er soll mir einfach da zeigen, wo dieses Bereznicki ist, mich bekannt machen mit den Babuschkas und ich soll dann Entscheidung treffen. Entweder Bereznicki oder eben Kirov. Das ist 500 Kilometer weiter im Westen, wäre auch eine Stadt gewesen und das habe ich dann auch besucht. Aber als wir da in Bereznicki waren, da haben sich also die Babuschkas versammelt, ein Djeduschka war dabei, das heißt Omas und ein Opa, so wie man das sagt. Ja, und dann hat dieser polnische Priester mich vorgestellt und eben erklärt, dass ich eben da kommen könnte. Und die Babuschkas waren ratlos, haben sie mich angeschaut und gesagt, ja, können wir denn diesen Priester Verhalter, das heißt, können wir denn den verpflegen? Wie machen wir denn das? Die haben richtig Angst bekommen, jetzt kommt da ein Pfarrer, jetzt wird das Ganze ernst. Da ist eine Babuschka aufgestanden, die Bernadetta, und hat gesagt, ja, meine Lieben, jetzt haben wir so viele Jahre um einen Priester gebetet und jetzt wäre er da und jetzt würdet ihr ihn nicht nehmen. Und dann hat sie gleich angefangen, ein Lied angestimmt, reinste Jungfrau, ein Marienlied, haben sie dann 2-stimmig gesungen. Dann wusste ich, als ich diese Töne hörte, das ist mein Platz, bräuchte ich eigentlich gar nicht mehr nach Kirov fahren. Diese Bernadetta gibt's heute noch. Diese Bernadetta ist eigentlich die einzige von diesen Babuschkas, die damals da waren, die überhaupt noch in die Kirche kommen. Sie ist nicht so alt gewesen wie die anderen. Manche sind ja über 90 Jahre alt geworden. Eine gibt's noch, die kann aber das Haus nicht verlassen. Und weil sie sich nicht orientieren kann, ist sie da eingesperrt. Ab und zu feiere ich bei ihr zu Hause noch die Heilige Messe, bringe die Heilige Kommunion. Aber die Bernadetta ist bis zum heutigen Tag die Vertreterin dieser Menschen, denen wir überhaupt verdanken, dass wir da anfangen konnten. Diese Bernadetta hatte 3 Töchter. Und mit diesen Töchtern hat sie mich dann gleich bekannt gemacht. Eine hatte nämlich an diesem Tag, die Valentina, Geburtstag. Und dann bin ich am Abend nach dieser Messe da mit dem Vater Andreas daheim in die Wohnung, haben wir da Geburtstag gefeiert, das waren schon erste Eindrücke. Ich kann mich genau erinnern, wie dieser Vater Andreas da eine kleine Rede gehalten hat. Ja, und da ging es dann eben auch darum, ja, wie ich dazu komme, dass ich jetzt da bin und wie sie mir helfen können. Und von diesen 3 Schwestern, da war eine schon in Perm, die Lena, die konnte mir jetzt nicht direkt Hilfe anbieten. Aber dann gab es eben noch die Marina mit ihrem Mann, dem auch Andreas. Und jetzt ist es so, dass als wir dann die Entscheidung von unserem Bischof bekommen hatten, ja, ich soll jetzt tatsächlich nach Beresniki kommen. Dann hat dieser André und die Marina die Sache in die Hand genommen, mit der Bernadetta zusammen. Und ich habe halt gesagt, ja, ich brauche natürlich Hilfe tatsächlich. Und wir haben einen Pfarrgemeinderat gegründet. Und die größte Hilfe waren diese beiden, Marina und André. Marina, die Tochter von der Bernadetta, und dieser André. Die hatten von nichts eine Ahnung, kein Kreuzzeichen. Die sind dann nicht zu dem Gottesdienst zur Mutter Babuschka gegangen. Die haben auch keine Lieder, keine Gebete, nichts gekannt. Aber sie waren so sind in meinem Alter und wollten mir helfen. Beides Ärzte, der André ein Lungenarzt, Spezialist, war damals in der Klinik von dem Avisma, ein Konzern. Und die Marina, die Frau, sie war damals eine der leitenden Ärztinnen eines Kinderkrankenhauses. Gut. Da haben sie also gesammelt, Leute, auch so in ihrem Alter, zu einem Pfarrgemeinderat. Dann haben wir uns da zum ersten Mal versammelt und haben die Marina gewählt zur Pfarrgemeinderatsvorsitzenden. Also mit Räten, da haben es die Russen ja. Die ganze Sowjetzeit und das ganze Regime war ja aufgebaut auf so Räten. Damit konnten sie gleich was anfangen. Also die Marina als die Vorsitzende ist es bis zum heutigen Tag geblieben. In der Zwischenzeit haben wir dann auch einen, man sagt bei uns Kirchenverwaltung, eingerichtet und einen Kirchenpfleger gewählt. Das ist der André geworden, der Mann, und ist es auch bis zum heutigen Tag. Und diese beiden sind mir auf eine so exzellente Weise zur Seite gestanden und tun es bis zum heutigen Tag. Die Lena ist dann ausgesiedelt von Perm nach Deutschland, lebt heute in Berlin als Zahnarzthelferin oder Zahnärztin. Sie konnte nicht das einfach weiterführen, was sie da in Russland gemacht hat. Ja, und dann auch André und Marina, sie haben auch natürlich den Antrag gestellt, wollten nach Deutschland und haben dann gespürt, wie schwer mir das wird, der Gedanke, dass sie mich auch verlassen. Wir haben in der Zwischenzeit die Kirche gebaut. Die Valentina, die andere Schwester, hatte gearbeitet in dem Stadtbauamt, würde man hier vielleicht sagen. Das nennt man dort Architektur. Und sie hat alles gemacht, dass wir diesen Platz so bekommen konnten. In einer Viertelstunde hatte sie alle 18 Unterschriften von den Behörden zusammen, was es noch nie gegeben hat. Das verdanken wir alles ihr. Dann ist sie plötzlich gestorben an einer Operation, Unterleibsoperation. Und wir haben sie noch lebendig nach der Operation angetroffen, haben da die Sakramente gespendet. Heute hängt da eine Tafel in der Kirche in Erinnerung an ihre Verdienste, auch dass wir diese Kirche so bauen konnten. Ja, und jetzt war die Frage, was machen André und Marina? Und es ist wirklich so, die haben inzwischen ihre Pässe, deutschen Pässe, sind offiziell, haben sich von ihren Arbeitsstellen abgemeldet, dass sie mit überhaupt die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen konnten. Aber nur um meinetwillen und für unsere Pfarrei sind die sofort wieder zurück, als sie die Dokumente hatten, und haben sich entschieden, sie wollen uns weiterhin unterstützen. Das ist für mich ein solches Geschenk. Das können Sie euch nicht ganz vorstellen, was das bedeutet. Dann haben die den Beschluss gefasst, die hatten ja auch die Wohnung verkaufen müssen und alles, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen, und haben beschlossen, da haben sie so ein, Datscha nennt man ja das, wir haben uns da auch unterhalten, so ein Landhaus, das ist über 40 Kilometer entfernt, in dem Mala Ramanava heißt es, und dort auf diesem Grundstück haben sie jetzt ein Haus gebaut, wo sie jetzt leben und wohnen für ihre Zukunft, haben viel investiert, fahren jetzt jeden Tag in die Stadt rein. Sie ist Chefärztin geworden vom Krankenhaus von einem anderen Konzern, Uralkali, der größte. Und er ist eigentlich jetzt ihre Angestellte. Er hat in diesem Krankenhaus die Lungenabteilung übernommen. Und da geht es ihnen ganz gut, haben Riesenverantwortung, viel zu tun, aber stehen mir treu zur Seite. Wenn irgendwas ist, die vertreten die Pfarrei. Sie halten die Reden, geben Zeugnis. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, wie rührend es ist, wenn der André anfängt, immer wieder neu wie ein Kind zu erzählen, dass er den Sinn des Lebens nicht kannte, wie er mit uns dann zum Weltjugendtag nach Rom mitgefahren ist, wie die ihm da zum ersten Mal im Jahr 2000 die Augen aufgegangen sind, was es da alles gibt, wie er selber gelernt hat zu beten, wie er selber überhaupt an Gott glauben konnte und wie ihm jetzt das alles an erster Stelle steht. Die sind natürlich jeden Sonntag in der Kirche, kommen da, bringen die Bernadette und treffen sich mit mir, sprechen über alles. Und im Verhältnis zu diesen beiden, da habe ich etwas gelernt, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen jemanden unterstützen und jemanden bevormunden oder sich einmischen. Dieser André, das ist für mich ein so wunderbares Beispiel, eigentlich ein Ideal von jemandem, der unterstützt, der manchmal sagen kann, wir sind mit denen per Du, das sind ganz wenige in der Pfarrei, aber mit denen hat sich von Anfang an so eine echte Freundschaft entwickelt. Da sagt er, du Erich, das ist ein Fehler, das dürfen wir nicht machen. In einem anderen Fall, da kann er ganz einfach sagen, du, da kann ich dir nichts sagen und das musst du selber entscheiden. Und er hat so ein feines Gespür, das zu unterscheiden. Auf der einen Seite, wo und wie unterstützen und auf der anderen Seite, dass es nicht so aussieht, dass man sich einmischt dauernd, dass man bevormundet. Und das ist auch etwas, was dem menschlichen Herzen so gut tut. Wenn man Menschen hat in der Umgebung, in der Familie, vielleicht ist es die Mutter, vielleicht ist es sogar ein Kind, vielleicht ist es ein Freund oder wie bei mir, der André. Die Marina auch, aber dieses feine Gespür, das hat der André. Und wie gut tut es, wenn man so einen Menschen hat, der einen begleitet und wo man so leicht jedes Wort, jeden Rat annehmen kann, weil man nie das Gespür hat, der nimmt mir die Selbstständigkeit oder meine eigene Verantwortung, aber er steht mir bei, will mir wirklich helfen, unterstützt mich, denkt mit, hat das alles im Blick, dem geht's wirklich darum, dass wir den richtigen Weg finden, aber bevormundet nicht. Das ist eine ganz große Kunst. Und ich möchte sagen, das ist irgendwo eine göttliche Fähigkeit, weil so macht's der liebe Gott. Gott liebt keinen Zwang. Gott liebt die Freiheit. Und nur das, was aus der Freiheit geboren ist, hat eigentlich letztlich einen Wert für das Leben mit Gott, für die Ewigkeit, für die letzte Erfüllung des Menschen. Und das steckt in unserem Herzen drin. Jeder Mensch sehnt sich danach, sich selbstständig zu entfalten, in der Eigenständigkeit zu entscheiden, sein Leben selber in die Hand zu nehmen. Freiheit ist das kostbarste Gut, das wir Menschen haben. Freiheit in dem Sinn, dass wir selbstständig sind, selbstbestimmt handeln können, selbstbestimmt uns auf den Weg machen. Über Freiheit kann man viel sprechen, dass uns eigentlich nichts so sehr gottähnlich macht wie diese Selbstbestimmung, diese Art von Freiheit. Aber den Blick möchte ich jetzt darauf richten, wie gehen wir miteinander um, dass wir auf der einen Seite diese Selbstbestimmung achten und auf der anderen Seite einander trotzdem so beistehen, dass wir Stützen haben, dass wir Hilfe haben, dass wir Orientierung bekommen. Diese Selbstbestimmung achten und gleichzeitig helfen, das ist die Kunst. Und der Mensch spürt genau darin die göttliche Liebe. Er spürt, von Gott bin ich genau so geliebt. Gott gibt mir die Freiheit. Ich muss sogar so sagen, Gott bevormundet uns nicht. Aber er tut alles, dass wir nicht in die Irre kommen. Und das ist das Handeln Gottes in unserem Leben. Wenn wir so unser Leben anschauen, das ist ja dauernd, dass Gott irgendwo die Notbremse ziehen muss oder hier uns aufwecken muss oder hier wir den verlorenen Sohn zum Verstand bringen. Aber immer macht das so, dass am Ende doch der Mensch selber die Entscheidung trifft und auch dieses Gefühl hat, endlich bin ich draufgekommen, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe und sich selber entscheiden kann und auch entscheidet. Wenn wir so unser ganzes Leben betrachten und wenn wir es erst einmal sehen im Licht des Himmels, da werden wir staunen über diese göttliche Führung durch unser Leben. Auf der einen Seite ständig seine barmherzige Liebe, die ständig in diesem Kampf, in diesem Ringen zwischen Gut und Böse uns zu führen versucht, zu retten versucht, irgendwo aufzufangen versucht. Auf der anderen Seite immer wieder diesen Raum eröffnet, dass wir uns selber entscheiden, dass wir mit unserer Freiheit uns einbringen und dass wir als Persönlichkeit wachsen. Wo keine Freiheit, wächst keine Persönlichkeit. Wo keine Freiheit, wächst keine Liebe. Und Gott mit seiner Liebe möchte ja nur eines, uns zu befähigen, eine Antwort der Liebe zu geben, auf seine Liebe eine Gegenliebe zu schenken. Das ist das große Geheimnis. Wir werden Gott im Himmel mal unendlich bestaunen und danken, wie er uns dadurch unser Leben geführt hat. Auf der einen Seite diese liebende Hilfe, auf der anderen Seite die Freiheit, die er uns immer wieder gewährt. Und wenn ich so betone, ohne Freiheit kann nichts entstehen, wachsen, geboren werden, was göttlichen Wert hat. Das gilt auch für die ganzen Fragen im geistlichen Leben, wie zum Beispiel Priesterberufung, wie zum Beispiel Ordensberufung. Und es ist ein Verhängnis, wenn man glaubt, ich kann Priester erst werden, wenn ich so viele Zeichen erhalten habe, dass ich mich gar nicht mehr anders entscheiden kann. Jesus will, dass da immer ein Raum der Freiheit bleibt, sodass der Priester geworden ist, am Ende spürt, ich, Jesus, habe mich frei entschieden, dir auf diese Weise ganz nachzufolgen. Und es gilt auch für das geweihte Leben, das Ordensleben. Viele Schwestern, die warten so lange, bis sie ein Zeichen bekommen, dass sie gar nicht mehr anders können, haben Jesus nicht richtig verstanden. Es reicht, dass Jesus sie so geführt hat, dass sie es erkennen. Aber Jesus möchte, dass am Ende bleibt dieses Empfinden, dieses Wissen, diese Gewissheit. Ich habe mich entschieden für Jesus. Er ist der Schönste aller Menschen. Er ist der Vollkommenste. Für ihn habe ich mich entschieden, ihm will ich nachfolgen. Und wie achtet Gott die Freiheit, wenn es darum geht, den Ehepartner zu wählen? Da gibt's Leute, die sagen, Gott hat einen für mich erschaffen und jetzt muss ich den finden. Und das ganze Leben sind sie auf der Suche nach diesem einen Partner, den Gott für sie erschaffen hat, und meinen, der Augenblick kommt, wo Gott mir diesen Partner dann vorführt, ein Irrtum. Der liebe Gott, der zeigt mir alle Menschen und sagt, schau mal, Millionen habe ich für dich erschaffen. Und jetzt liegt es an dir, wen du auswählst. Du musst nur einen auswählen und eine Entscheidung treffen. Und auf diese Entscheidung bauen wir weiter. Dann kommt der nächste Schritt und dann der nächste Schritt. Diese Freiheit, das zu erspüren. Und dann geht es darum, wie gehen wir miteinander um. Gell, es ist so eine Erfahrung jeden Tag. Da sitzt du am Steuer, du weißt, wie du dein Auto zu lenken hast mit dem Gang. Und dann sitzt da jemand daneben, der dir dauernd reinredet, bis es zum Unfall kommt. Und dann ist da jemand, der, du hast doch gekocht dein ganzes Leben lang und machst den Salat und so weiter. Dann kommt der Mann und redet dir rein und schneidest dir in den Finger rein. Lauter so Zeichen, wo wir spüren, man sollte dem anderen nicht reinreden. Man sollte sich nicht dauernd reinmischen. Man sollte doch einfach mal viel vorsichtiger zugeben, ja, der hat doch seine Geschichte, der war, vielleicht wäre es jetzt richtiger, so mit dem Auto weiterzufahren, aber dass es gut geht, soll der Einzelne einfach so jetzt einmal weiterfahren, wie er es kann und wie er es gelernt hat, und das gilt für alle Bereiche. Und ich mache oft die Erfahrung, da ist man mit Menschen zusammen und ganz am Anfang, wo man sich noch nicht so gut kennt, da ist der Respekt da. Da redet derjenige nicht drein. Kaum kennt man sich ein bisschen besser, kaum ist man ein bisschen vertrauter, beginnt die Einmischung. Beginnen die Leute um mich herum, Entschuldigung, da bin ich auch ein bisschen sensibel, mich sofort, sich einzumischen und hier einzumischen bei lauter belanglosen Dingen, das ist doch mein Leben, habe ich dann das Gefühl. Das ist etwas, wo wir sensibel reagieren, und zwar zu Recht, weil da etwas angetastet wird, etwas, was wir von Gott haben und wo wir auch spüren, Gott geht mit mir anders um. Und ich möchte das als Anregung euch mit auf den Weg geben, dass wir uns da selber prüfen. Wie gehen wir denn mit den anderen um? Wie schnell glauben wir, etwas besser zu wissen und mischen uns da ein, was uns gar nichts angeht und was auch für denjenigen gar keine Hilfe ist? Aber überall, da stehst du in der Küche, da bist du draußen, da geht man spazieren, da ist man beim Essen, da ist man in der Sakristei, da ist man in der Kirche und Einmischungen von links und rechts. Wenn man in eine orthodoxe Kirche kommt, warum fühlen sich die meisten dort nicht wohl? Da machen die Leute den ersten Schritt, wissen natürlich nicht genau die ganzen Regeln, was man da machen muss, welche Ikone wie küssen und wo mit der Kerze und alles. Und die Leute kommen dann und schon steht da eine Babuschka und sagt, das ist falsch und das musst du so machen. Und die gehen bloß noch raus aus der Kirche und haben das letzte Mal die Kirche gesehen. Das ist eine Tragik. Da haben Leute ihren Lebensrhythmus irgendwo gewohnt, jetzt bin ich auf der Suche. Und dann empfinden sie das einfach nur so als Drängelei und als Einmischung und als Stichelei und so weiter. Wenn da die Babuschkas, und es ist wirklich ein Schaden für die orthodoxe Kirche. Dieser Geist, der da herrscht, sofort sagt dir, ja, das ist falsch und das ist falsch. Und du hast das Gefühl, ich weiß nicht, gell, das muss man tatsächlich irgendwo ausheilen. Und da muss man mal anfangen, das zu beseitigen. Wie viele Leute haben in der orthodoxen Kirche nicht Fuß gefasst, nur wegen diesen Fehlerchen? Und im Grunde genommen sind es ja Fehlerchen von Leuten mit dieser Art, sich da sofort einzumischen in das Verhalten des anderen. Und oft sind es so im Zusammenleben, in der Familie, weißt du, so Dinge, wo Leute glauben, sie haben absolut recht mit ihrer Sparsamkeit. Und wie sie sich dann einmischen in das Leben der Jungen, weil sie natürlich in der Zeit aufgewachsen sind, wo man sparsam sein muss, und überall reinreden und nichts gönnt man den Jungen und das dürfen sie nicht machen und da dürft's kein, vielleicht die Jungen haben halt einen anderen Horizont, die sehen, dass man jetzt vielleicht auf dem Bauernhof andere Maschinen braucht und sich neu aufstellen muss und ganz anders wirtschaften muss, dass da was rauskommt am Ende. Da ist es viel besser, wenn man einfach mal innerlich sagt, vor Gott habe ich die Verantwortung, zu respektieren die Eigenständigkeit von meinen Jungen. Und jetzt lasse ich sie einfach einmal ihren Weg finden. Und jetzt mische ich mich nicht dauernd rein und mache ihnen das Leben nicht dauernd schwer mit meinen Sachen. Und es geht bis ins religiöse Leben hinein. Wenn dann Leute, die meinen, sie wissen alles besser, dass man so viel beten muss und so beten muss und so, sich dauernd reinmischen und nichts gelten lassen können und nirgendwo was Positives erkennen, da ist es eine heilige Aufgabe, einfach mal in sich zu gehen und zu sagen, mache ich denn da nicht etwas falsch? Und das Zugeben, ich darf mich nicht einfach immer so erheben und meinen, ich weiß es besser, oder das ist ja eine Art von Urteil, da macht jemand was falsch. Ich verurteile eigentlich jemanden, wenn ich mich da reinmische und sage, er muss es anders machen. Da müssen wir ganz neu unser Inneres ausrichten und diese Untugenden ausmerzen, damit wir Menschen werden, die in einer göttlichen Weise den anderen beistehen. So wie ich gesagt habe, was ich da erfahre. Das ist mir nie unangenehm. Der André kann sagen, was er will, selbst wenn die Marina schon meint, er soll sich doch endlich zurückhalten. Nein, der hat das richtige Gespür, da weiß ich, der mischt sich nicht ein. Es ist wirklich eine Unterstützung, da höre ich gerne hin auf seine Worte, auf seinen Rat, auf seine Entscheidungen. So sollte es eigentlich sein unter uns, wenn wir so miteinander umgehen. Jetzt möchte ich doch noch einen Schritt weitergehen, Was will denn der liebe Gott mit dieser Selbstständigkeit? Welche Entscheidung verlangt er denn von uns, die wirklich aus der Freiheit herauskommen soll? Ich möchte es mal beschreiben in der Weise. Gott möchte, dass jeder Mensch etwas auserwählt, was für ihn im Leben heilig ist. Und Gott möchte, dass diese Entscheidung der einzelne Mensch frei trifft. Und der Mensch ist nur in dem Maß eine Persönlichkeit, als für ihn etwas heilig ist. Wenn für Menschen nichts mehr heilig ist, verlieren sie ihr Menschsein, verlieren sie Persönlichkeit zu sein, verlieren sie ihren aufrechten Gang, sind Spielball des Zeitgeistes, sind Spielball der Gesellschaft, sind Spielball ihrer Leidenschaften, mit denen kann man alles machen, sind für alles zu haben, aber sie sind keine Persönlichkeit im Sinn des Abbild Gottes. Wir verlieren diese Abbildhaftigkeit, wenn für uns nichts heilig ist. Was heißt denn das? Für mich ist etwas heilig. Heilig ist für mich etwas, wenn ich sage, das taste ich nicht an. Heilig ist für mich ein Wert, ein Gut, dem ich diene. Und zwar kompromisslos. Wo ich sage, das ist für mich heilig, das taste ich nicht an. Das heißt, das gebe ich nicht auf. Da mache ich nicht einmal den Kompromiss und einmal den Kompromiss. Nein, das ist für mich was Heiliges. Das nimmt mich in Pflicht. Dem widme ich meine ganze Kraft, da bin ich sogar bereit, mein Leben dafür aufs Spiel zu setzen. Und da kann sich jeder fragen, ist für mich etwas heilig? Und wir wissen ja, wenn wir unseren christlichen Glauben anschauen, da ist ein solches Angebot, was Jesus uns vor Augen führt, das, was göttliche Werte sind. Und er möchte, dass wir das nach und nach entdecken und wirklich die Entscheidung treffen und sagen, das ist für mich heilig. Natürlich, ich denke, jeder spürt schon, was ich sagen will. Zum Beispiel menschliches Leben. Das ist für mich heilig. Das taste ich nicht an. Ich mache mich nie zu dem Herrn, der Leben antastet und entscheidet, der Mensch muss sterben, auf meine Entscheidung hin. Ob das Abtreibung ist, ob das diese ganze Euthanasie ist, sogar jetzt am Minderjährigen, ob das das Sterben von unheilbar Kranken ist, Euthanasie, das taste ich nicht an. Das ist für mich heilig. Und wenn das nicht mehr heilig ist für uns, für unsere Gesellschaft, dann bricht zusammen das Zusammenleben von Persönlichkeiten. Da landen wir in einer Gemeinschaft von Menschen, die nur gegenseitig um Überleben kämpfen und immer mehr Angst voreinander bekommen. Wenn nichts mehr heilig ist, wenn wir an die anderen Gebote denken, jemand kann sagen, die Ehe, das Ja-Wort, das ich gegeben habe, ist für mich etwas Heiliges. Deswegen renne ich nicht davon, wenn die erste Krise sich einstellt. Das ist für mich etwas Heiliges. Dafür setze ich mein Leben ein. Da gehe ich nicht weg, nur weil ich jetzt gespürt habe, auf dem Urlaub oder wo auch immer, ach, diese Gefühle mit einer Frau hatte ich noch nie. Und lässt einfach seine Kinder und den Ehemann oder die Frau, je nachdem, einfach sitzen. Ich habe jetzt die letzte Zeit so viele Beispiele erlebt, so was Verrücktes, wo da jemand kennengelernt hat, aus Syrien alles liegen gelassen hat, stehen gelassen hat. Was ist für mich heilig? Die Frage müssen wir uns stellen. Ist für mich etwas heilig? Wir haben in unserer Aufnahmefamilie ein Mädchen, das ist ein Geheimnis, die Vlada. Ich weiß nicht, wie alt sie jetzt ist, 13 Jahre ist sie, glaube ich. Also die kam mal zu mir und sagte, Vater Erich, wenn Sie die Wandlung beten, beginnt mein Herz zu pochen an und es hört nicht mehr auf bis zum Ende der Messe. Und es ist in jeder Messe so, was ist denn das? Dann habe ich zu ihr nur gesagt, das ist eine Gnade. Also, dann haben wir wieder mal drüber gesprochen, sie soll sich keine Sorgen machen. Sie darf sich darüber freuen. Dann hat sie es mir mal aufgeschrieben, was sie da erlebt. Dann habe ich sie mal gefragt, was ist denn für dich heilig? Dann hat sie gesagt, ja, unsere Familie und meine Schwestern, die sie jetzt neu bekommen hat in dieser Aufnahmefamilie. Interessant. Sowas, wenn jemand sagen kann, meine Familie, das ist für mich was Heiliges. Das lasse ich nicht antasten. Da setze ich mich dafür ein. Meine ganzen Kräfte, das ist für mich etwas Heiliges. So kann jemand sagen, meine tägliche heilige Messe ist für mich etwas Heiliges. Da tue ich alles dafür. Oder wenn es ums Gebot geht, der Sonntagsgottesdienst ist für mich etwas Heiliges. Und dann findet man plötzlich alle die Gebote, die Gott uns gegeben hat. Gott möchte eigentlich, dass wir nach und nach in unserem Inneren so Entscheidungen treffen und sagen, dass ich den Tag mit dem Morgengebet beginne, ist für mich etwas Heiliges. Da kann nichts dran rühren. Und wenn noch so großer Stress ist, wenigstens ein Stoßgebet zum Himmel, das ist für mich was Heiliges. Das lasse ich nicht so leicht ausfallen. Das möchte Gott, dass wir Entscheidungen treffen und sagen, das ist für mich etwas Heiliges. Heilig kann natürlich nur etwas sein, um Gottes Willen. Letztlich fällt alles zusammen, wenn man Gott aus dem Blick verliert. Nur wenn Gott da ist und er der letzte Grund dafür ist, dass das für mich heilig ist, dann wird es kompromisslos. Genauso wie zum Beispiel das Sonntagsgebot mit den knechtlichen Arbeiten, auf die man verzichten könnte. Da kann ich sagen, ich höre das Wort von Jesus, vom Ochsen, der in den Brunnen fällt, die Kühe, die ich melken muss, aber da gibt's Dinge, die muss ich nicht tun. Der Sonntag ist für mich was Heiliges, das rühre ich nicht an. Und wenn jemand wirklich mal dazu kommt, dass er sagen kann, Wahrheit ist für mich etwas Heiliges, das rühre ich nicht an. Ich lüge nicht. Und wenn es mir noch den Arbeitsplatz kostet, ich lüge nicht. Und ich möchte vollkommen aus meinem Leben diese ganzen Kompromisse ausschließen, die ganzen schnellen Notlügen und diese ganzen Ausreden. Wahrheit soll für mich etwas Heiliges werden. Oder das Eigentum der anderen, ich taste es nicht an. Und wenn ich in der Fabrik oder wenn ich im Büro Papier mitnehmen könnte, Kopierpapier, das merkt niemand. Es brachte mir so eine Frau Papier zum Kopieren als Geschenk für die Pfarrei. Wunderbar, ausgerechnet diese Frau hätte ich ja noch nie erwartet. Aber es stellt sich halt heraus, das hat sie im Büro, wo sie arbeitet, einfach mitgenommen, gestohlen. Was soll ich mit so einem Geschenk? Und solche Dinge, man kann nicht um dessen Willen, dass ich das in die Kirche bringe, das dann für gut heißen oder sagen, da ist das gar kein Diebstahl mehr. Ist ein Diebstahl. Und ich bin noch nicht so weit, dass wir sagen können, Steuern zahlen ist für mich etwas Heiliges. Ich könnte in Russland jetzt das Ganze gar nicht einrichten, wenn wir für alles alle Steuern und alles zahlen müssten. Das alles ist so ein Geflecht von Sozialhilfe und gegenseitiger Unterstützung und Arbeit, dass wir da noch auf dem Weg sind. Aber ich kann ehrlich sagen, das Ziel, das alles so schnell wie möglich in Ordnung zu bringen, ist für mich trotzdem etwas Heiliges. Das ist für mich etwas Heiliges. Gell, wenn ich das jemandem in Russland sage, der sagt, du spinnst ja. Und selbst die Behörden sagen, so kann man ja in Russland einfach nicht leben. So kann man ja nicht überleben. Und die geben mir sogar die Hilfen, wie macht man es, dass man möglichst drum herum kommt. Und trotzdem, ich merke, der Segen Gottes ist drauf, wenn man sagt, ich möchte alles auf eine Grundlage bringen, die einfach passt und stimmt. Ich möchte dieses Ziel verfolgen, das mir etwas Heiliges ist. Und so kann ich dann dazu kommen, dass ich sage, schau mal, da ist eine Ehe. Das ist mir heilig, dass ich mich da nicht reinmische. die Ehe von meinen Kindern, Nachbarn, dass ich mich da nicht reinmische, das ist mir heilig. Es ist mir heilig, wenn Gott uns aufgibt, Neid zu überwinden. Es ist mir etwas Heiliges, dass ich nie neidisch bin. Auch sowas kann man finden, zu dem kann man gelangen und eine Entscheidung treffen. Jetzt gehe ich einfach nochmal zurück. Wir müssen ganz klar sehen, wo will Gott eigentlich den Menschen hinbringen in seiner Selbstbestimmung? Er möchte ihn dazu bringen, dass er ganz frei sagt, das ist meine Entscheidung, für mich ist das etwas Heiliges, und so sein ganzes Leben ausrichtet. Damit wird Gott im Leben ganz lebendig und ganz für einen Menschen zu einer dynamischen Kraft. Jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen. Wenn wir so überlegen, die Unterstützung. Es ist wirklich so, wenn es uns ehrlich ist, es gäbe tausend Möglichkeiten jeden Tag, wo wir jemandem helfen könnten, zu entdecken, für was er sich entscheiden sollte und könnte, dass es einen Fortschritt gibt, dass er wirklich eine gute Entwicklung sieht, dass er auf einen guten Weg kommt. Und wenn wir es wirklich in dieser Geist der Liebe Gottes tun würden, sodass der Einzelne spürt, ich möchte mich da nicht einmischen, es ist, geht mir wirklich darum zu helfen, der Mensch spürt es sofort und dann kann er es annehmen. Es hängt daran, dass unsere Mitmenschen spüren, ich möchte sie nicht bevormunden, ich möchte sie nicht irgendwo kritisieren, ich möchte mich nicht in ihr Leben einmischen. Da ist jemand, der wirklich zutiefst freundschaftlich helfen will. Da hängt alles davon ab, erstens einmal, wie ich das innerlich zurechtlege mir, wie ich dasselbe empfinde. Es hängt vom Ton ab, es hängt von der Gelegenheit ab, in der ich es ausspreche. Habe ich die Geduld zu warten, bis eine solche Gelegenheit kommt, dass ich nicht emotional einfach so rausschieße, was mir nicht passt, sondern dann überlege zuerst mal, und das ist natürlich unser Geheimnis, wenn ich dann davor bete und aus dem Gebet heraus auf jemanden zugehe, dann werden wir sehen, Gott nimmt es so ernst und plötzlich gelingt es, plötzlich klappt es und der andere kann es annehmen und wird dann von uns wirklich unterstützt. Oft ist es so in religiösen Dingen, jemanden hinzuführen zu den Sakramenten, das ist ja alles nicht so einfach. Oft sind es Menschen, die haben sich bekehrt, die haben diese Schätze entdeckt und daheim haben sie Eltern, die schon 20, 30 Jahre nicht gebetet, nicht gebeichtet, nicht kommuniziert haben. Und da kann ich nur sagen, wie wichtig ist es gerade in diesem Bereich, dass wir da auf der einen Seite nicht bevormunden, nicht so tun, als ging es dir darum, die Seele für den Himmel zu retten und deswegen immer gewalttätiger wirst, sondern dass man wirklich ganz Freiheit lässt, aber das so rüberbringt, dass der Einzelne spürt, wie wichtig dir das ist und wie sehr du auch vielleicht sogar emotional besorgt bist. Man darf diese emotionale Sorge durchaus spüren lassen. Und man darf auch spüren lassen, dass man vielleicht traurig ist, aber nie so, dass man plötzlich Druck ausübt. Da kommt nichts dabei raus. Und wenn wir das richtig machen würden, wie viel könnten wir da helfen? Viele, viele Menschen würden das Herz öffnen können für die Sakramente. Und ich sage euch vor allem Menschen, die schon alt geworden sind. Das sehe ich in Russland. Ich gehe da immer direkt auf die Menschen zu. Erzähl zuerst mal von mir, dass sie spüren, ich bin ein gläubiger Mensch, dass sie spüren, warum spreche ich das Thema einfach an. Und dann so direkt sagen, wie das ist, ganz allgemein. Ich spreche ganz allgemein drüber, wie ist denn das mit der Beichte? Und ich weiß, dass sich da Leute schwer tun, vor allem wenn sie schon ewig nicht gebeichtet haben oder noch nie im Leben gebeichtet haben, wie zum Beispiel Sie. Aber ich sag mal, was ist die Beichte für ein Geschenk? Ein paar Sekunden dauert es. Und der Mensch braucht keine Klimmzüge machen und keinen Salto Mortale. Er braucht nur hineinhören in sich. Und jeder Mensch spürt ganz genau, wo seine wunden Punkte sind. Und jeder Mensch spürt ganz genau, was ihn belastet, schon das ganze Leben lang. Und Jesus kann uns befreien. Und Jesus hat dieses wunderbare Sakrament geschenkt. Jesus wirkt ein Wunder des Heiligen Geistes, ein Schöpfungswunder, wenn der Mensch sein Herz öffnet und wenn er einfach diese Sünden ausspricht im Vertrauen darauf, Jesus hat nur gewartet und kann sie wegnehmen. Es gibt fast niemanden, der sich dagegen sträubt. Fast alle beginnen, sich darauf vorzubereiten und die Beichte zu empfangen. Und mit der Kommunion ist es ähnlich. Die Angehörigen, die Jungen, was haben die für Angst? Sprich ja nicht dieses Thema an. Ja nicht dieses Thema Gott, ja nicht das Thema Krankensalbung. Weil man Angst hat, ja, da kommt vielleicht das mit dem Sterben irgendwo in den Blick und man macht ihnen Angst und so weiter. Was für ein großer Fehler. Das ist ein Handicap, weil man da meint, man tut den Menschen was Gutes, wenn man das verschweigt. Aber auf der anderen Seite, gerade Menschen, die selber spüren, sie werden nicht mehr ewig leben, die sind doch dankbar für diese Impulse. Die sind doch dankbar, wenn jemand die Türe öffnet. Und die sind dankbar, wenn man den Priester mal einlädt. Und wenn der Priester dann kommt, der muss natürlich dann auch mit einem Fingerspitzengefühl oft die Türe noch ganz aufmachen. Aber letztlich sind fast alle Menschen da dankbar dafür. Es gibt ganz wenige, die sind so verhärtet und so gegen Gott eingestellt, dass sie das absolut nicht möchten. Da können wir vieles helfen. Und da möchte ich einfach nur ermutigen. Das, was am meisten die Türen öffnet und hilft, ist, wenn man zunächst einmal einfach Zeugnis gibt. Davon erzählt, was gibt mir die Beichte. Davon erzählt, wie ich die Kommunion lebe und erlebe. Und wenn man dann sagt, und schau, es wäre mir ein so tiefes inneres Glück, wenn ich sehen würde, dass du auch beichtest. Und ich denke schon so lange darüber nach, wie könnte ich es dir sagen. Jetzt habe ich es jetzt einfach mal gesagt. Denk mal darüber nach. Es gibt noch eine andere Sphäre. Da gibt es Einmischung und Bevormundung eigentlich nicht mehr. Das ist die Welt der Seelen, die schon gestorben sind. Und eigentlich, wie wir da mit diesen Seelen umgehen, das ist wie so eine Schule. Und am Ende wie so das Examen. Und am Ende sogar wie der Beweis. Wie gehst du mit den lebendigen Menschen um? Wie kümmerst du dich um die Menschen, die gestorben sind, um die armen Seelen? Also ich möchte erzählen, ich war ein Kind, vielleicht 10, 11 Jahre. Ich kam da gerade in das Studienseminar in Kempten, St. Magnus. Da gab es eine Hauskapelle und ich habe da angefangen, öfters in der Freizeit ganz allein da in die Kapelle zu gehen und zu beten. Und ich habe da so meine Gebete gehabt, aber dann gab es da vorne die Marienfigur und dann habe ich mich da versteckt vor den Bänken, dass niemand sieht, dass ich da vorne bin am Boden. Und dann habe ich angefangen, ein Lied zu singen. Und ich habe immer dieses Lied wie so eine Eingabe von oben im Herzen empfunden. Das wollte ich singen. Und zwar war das das Lied, O Vater der Barmherzigkeit, der nie verlässt die Seinen. O Vater der Barmherzigkeit, der nie verlässt die Seinen. Sieh an der Seelen schweres Leid, die drüben nach dir weinen. Das hat mir so gefallen. Und ich habe so gespürt, dass ich da was Gutes tue. Ich kann mir das bis heute nicht erklären. Ich habe da keine Marienlieder gesungen, gar nichts. Es gab 1000 Lieder, die mir gefallen haben. Warum ich gerade dieses Lied da immer singen wollte, ist mir bis zum heutigen Tag ein Rätsel. Und trotzdem ist es für mich wie so ein offenes Fenster, wie so eine Offenbarung, wie so etwas, wenn du es hier in der Welt richtig machen möchtest, dann musst du auf diese Seelen auch schauen und darfst die nicht vergessen und sollst dich für die einsetzen, denen helfen. Also das ist für mich so eine Geschichte, die mich mein Leben so begleitet. Ich tue für die armen Seelen viel zu wenig. Aber Gott selber hat mich da immer wieder dahin geführt, da drauf gebracht. Jetzt da in Russland, da erzählt mir einer, der hat in der Zwischenzeit die Verantwortung übernommen für unsere Möbelherstellung. Da haben wir jetzt so eine große Werkstatt gebaut, die wir jetzt langsam einrichten. Bisher machen wir die Möbel in der Garage, was rechtlich nicht ganz korrekt ist, eigentlich nicht erlaubt. Deswegen haben wir das jetzt gebaut. Und es gibt Gott sei Dank einen jungen Mann, der auch bei uns Heilung gefunden hat, der das jetzt übernommen hat. Jetzt geht er in die Lehre, um zusätzlich noch zu lernen, wie man mit anderen Maschinen umgeht und Holz verarbeitet. Für mich auch ein großes Geschenk. Jetzt war er mit mir ein paar Mal auf dem Weg nach Rybinina in diese Fatima-Kirche. 130 Kilometer entfernt kann man viele sprechen. Und dann beginnt er mal ein Gespräch und sagt, was ist denn das mit den Verstorbenen? Und was kann man denn für die tun? Und dann erzählt er mir, er war in der Armee und hat dort gedient. Und in der Nähe von Solikamsk, das war damals, also Solikamsk liegt nur 30 Kilometer nördlich. Und wenn wir nach Rybinina fahren, fahren wir durch diese Stadt Solikamsk. Und dann sind wir da vorbeigefahren und mehrere Male hat er da immer wieder davon angefangen. Und sagt also, wir haben da unsere Station gehabt, was früher ein Riesengefängnis war, aber ein Teil des Gefängnisses, das Gefängnis existiert noch, aber ein Teil des Gefängnisses hat man dann zu einer Lagerhalle gemacht. Und da werden jetzt Sachen gelagert und es ist zugesperrt und da ist jetzt nichts mehr drin. Früher war das Gefängnis und es war so dieses Eck vom Gefängnis. Und sie haben dort gedient und dann haben sie plötzlich immer aus dieser Lagerhalle seltsamste Geräusche gehört. Plötzlich Geräusche von Eisen, von Toren, von verschiedenen Arbeiten, dann Stimmen, unglaubliche Stimmen, die hat sie vollkommen verängstigt und sie wussten überhaupt nicht, was denn das ist. So sind sie hin, junge Soldaten, haben alles geprüft, niemand drin, alles leer und das nicht nur einmal. Und später haben sie dann von einem Nachbarn erfahren, dass an diesem Eck etwas Schreckliches passiert ist, Ende der 60er Jahre, sagt er. Also das war ein Gefängnis und dann gab es eine Gefängnisrevolte und da wollten Hunderte ausbrechen. Und die hat man alle in dieser Ecke bei dem Versuch, über die Zäune auszubrechen, erschossen. Und das hat dieser Mann gewusst. Gell? Diese Informationen gibt es nirgends. Das wird nirgendwo publik gemacht. Das wird geheim gehalten. Ein paar hundert Gefangene sind da ums Leben gekommen bei diesem Aufstand da oder wie man sagt, bei diesem Versuch auszubrechen und sind da genau in dieser Ecke erschossen worden. Und dann hat er mich gefragt, kann das vielleicht miteinander zusammenhängen? Und wenn das miteinander zusammenhängt, na was bedeutet denn das? Und dann natürlich die Frage, wenn das wirklich ein Hilferuf dieser Seelen von der Ewigkeit ist, was kann man dann für sie tun? Und dann haben wir uns unterhalten und gleich angefangen, für diese Seelen den Rosenkranz zu beten. Ich habe gesagt, ich kann die Heilige Messe dafür beten und habe ihm gesagt einfach, wie wir als gläubige Christen das verstehen, dass man diesen Seelen helfen kann, wenn man bewusst Aufmerksamkeit schenkt, wenn man betet, zum Beispiel den Rosenkranz oder Barmherzigkeitsrosenkranz oder die Heilige Kommunion aufopfert oder Weihwasser sprengt und nur sagt, im Namen der ganzen Kirche möchte ich euch Segen spenden. Was das diesen Seelen Erleichterung bringen kann, wie diese Seelen aufatmen, wie sie plötzlich Licht sehen, wie wenn die Sonne aufgehen würde. Und das hat ihn so befreit. Da war er so dankbar, dass er so eine Hilfe bekommt. Und ich möchte euch sagen, wenn es um die Seelen im Fegfeuer geht, die fassen nicht so schnell etwas als Einmischung auf. Denen kann man keinen Fehler machen. Das Einzige, was man machen könnte, ihnen bis heute nicht verzeihen. Und wir sollten auch irgendwo spüren, dass man sich nicht einmischt, dass man nicht bevormundet, verlangt von uns nicht nur diesen Respekt, nicht nur die Achtung vor der Freiheit, das verlangt von uns oft auch einfach nur den Menschen verzeihen, dass er so oder so oder so handelt. Dass man ihm einfach diesen Freiraum gibt, weil man das loslassen kann. Weil man das übergibt in die Hände Gottes, in die Hände Jesu und deswegen sagt, es ist gar nicht meine Angelegenheit. Ich brauche mich da nicht reinmischen. Oft hat es natürlich mit uns persönlich zu tun. Oft sind wir persönlich irgendwo berührt und deswegen möchte man jemanden umwandeln, irgendwie zurechtbiegen oder was. Und dann kommt es einfach nur darauf an, im Geist der vollkommenen Vergebung zu sagen, lass ihn einfach seinen Weg gehen und misch dich da nicht rein. Und mit den armen Seelen ist es auch so. Man kann denen helfen, nur wenn man vollkommen im Geist der Versöhnung ist, wenn Seelen sind, mit denen man persönlich in Verbindung stand, Verstorbene. Und wenn man vollkommen verzeiht und vollkommen alles in die Hände Gottes übergibt. Aber darüber hinaus, da können wir den armen Seelen nur schenken, mit jeder Aufmerksamkeit, mit jedem Gedanken der Liebe erfahren sie Erleichterung. Es hängt damit zusammen, dass die armen Seelen nicht mehr die Freiheit haben, etwas zu tun, was für die Ewigkeit Wert hat. Da kann nichts mehr aus ihrer Freiheit herauswachsen. Diese Möglichkeit endet mit dem Tod. Und deswegen können sie nichts mehr für sich selber tun und deswegen sind sie auf unsere Hilfe angewiesen. Und gerade wenn wir das spüren, den Blick auf die armen Seelen, was Freiheit ist, dass wir etwas hervorbringen können, was Ewigkeitswert hat, was da wachsen kann, da bekommen wir ein Gespür für diese Selbstbestimmung hier in der Welt. Möge jeder von uns diesen goldenen göttlichen Weg finden, dass er den Menschen beisteht, sie unterstützt, aber ohne den Fehler zu machen, sich in ihr Leben einzumischen und sie zu bevormunden. Nur dann erleben sie durch uns, was ist die göttliche Liebe zu uns, nach der sich jedes Herz sehnt.